ist ein ganz besonderes Werk, der Felsengrund. Und ich schätze diese Arbeit ungemein und freue mich heute an diesem Tag. Sehr interessant, wie man da die wunderbaren und wundersamen Führungen Gottes etwas studieren kann, ob das nicht heute meine Aufgabe. Sie kennen das ja alles viel besser. Auch wie Gott führt durch die schwere Krankheit von Bruder Buschmann oder wie Bruder Philipp kam und wie so ein Werk überhaupt entstanden ist, wie das ging und wie das durch die Jahre hindurchgeht. Und da drückt Gott seinen Stempel auf. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müssen Sie jetzt alle erzählen über die wunderbaren und wundersamen Führungen Gottes. Vielleicht ist es bei Ihnen so gewesen wie bei mir. Ich habe in ganz wichtigen Wegabschnitten mich maßlos geärgert und kann sagen, wie das dumm lief. Da waren Leute dran am Hebel, die können dir auf den Mund schießen. Und 10 Jahre später habe ich gesagt, das war der Herr. Sicher war die Bosheit und die Tücke von Menschen dazwischen. Aber wie hat Gott gesegnet? Ich wünsche Ihnen das, dass Sie das erzählen können. Das ist das Interessanteste in der Gemeinde, wenn man bei anderen das so auf einmal erzählen kann. Ich habe das selber erst unter Schmerzen gelernt. Führen, wo du nicht hin willst. Das ist ja beim Führen so. Wo es mir nicht passt, wo es mich ärgert, wo mir es auf die Nerven geht. Und der Herr packt da seine Segenswege ein, wo er uns führen will. Ich habe für heute Morgen ein Wort ausgewählt aus dem 2. Chronikbuch. Ich dachte, bei einem Bibelheimfest, da muss man die Bibel kennen. Kennen Sie den König Abia? Offenbar nicht so. König Abia, 2. Chronik 13. Kommt zweimal in Königsbüchern, Chronikbüchern. 2. Chronik 13, im Vers 18 heißt es, aber die Männer von Juda blieben unverzagt, denn sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Ich spreche gern mit Menschen und will das wissen, wo Leute Probleme haben und nicht zur Freude des Glaubens durchbrechen. Es gibt ja ganz viele Leute, die haben große Wunden, die hören viel Verkündigung, aber irgendwo im Herzen ist noch ein Groll und eine Bitterkeit und sie fühlen sich benachteiligt. Sie sagen, ich bin im Leben immer zu kurz gekommen. Vielleicht wollen Sie lange nicht drüber reden, weil es Wunden sind, die liegen lang zurück. Und dann fangen Sie irgendwann im Vertrauen an zu erzählen und sagen, es war schwierig, ich war so ein Sandwich-Kind, so dazwischen drin. Der Größere hat einen unterdrückt und die Kleineren wurden immer bevorzugt. Und ich habe immer das alles aushalten müssen. Und dann kommen Geschichten raus aus der Vergangenheit, dass Leute erzählen und sagen, mein Vater, der hat mir nicht erlaubt, weil ich Frau war, Mädchen war, ich durfte nicht studieren, er hat mich immer unterdrückt und er war immer so hart in der Erziehung und ich muss das ganze Leben drunter leiden. Das überrascht mich. Man kann lang unter der Verkündigung sitzen und dann glauben, dass Menschen unser Leben zerstören können. Glauben Sie das wirklich? Wenn Sie sich in die Hände des lebendigen Gottes ganz hineingeben, dann kann Gott auch aus ganz schwierigen Lebensumständen, und da gibt's wirklich Schlimmes, ganz Schlimmes, kann er wunderbar führen. Wir waren jetzt gerade auf einer Reise unterwegs und da haben wir erst bei der Einreise ins Kreuzfahrtschiff festgestellt, da war eine Frau dabei, eine Kontergan-Frau mit 44 Jahren. Ich habe gesagt, das haben Sie gar nicht vorher gesagt, das Schiff ist nicht behindertengerecht ausgerichtet. Und sagte sie, Sie hätten mich auch nicht mitgenommen, wenn ich es Ihnen vorher gesagt hätte. Und uns allen ist das Herz aufgegangen, wie wir auf einmal festgestellt haben. Da hat ein Mensch, der schon wegen der Behinderung von den eigenen Eltern verstoßen wurde, ins Heim zu den geistig Kranken gesteckt wurde, das erste Licht gefunden in der Lebensführung Gottes. Gott hat auch meinen behinderten Leib mir gegeben und ich darf die Segensspur Gottes dort finden. Wir standen davor, wie vor einem Rätsel. Mensch, was sind wir undankbar, wenn ich an meine Enkel denke, da ist keins krank. Was meckern wir oft? Und das ist doch wahr, was uns dann so ein Mensch plötzlich bezeugt, wie er die Spur Gottes in seinem Leben findet. Darum geht's doch heute Morgen. Es gibt viele schwere Lebensrätsel, die Sie zu tragen haben. Wir wollen jetzt gar nicht mehr da stehen bleiben. Aber es ist ein Schlüsselwort des Glaubens, ein Schlüsselwort des Glaubens. Er führt mich auf rechter Straße. Und nicht, dass Sie meinen, dass das der David gedichtet hat bei der großen Regierungsparty, wie er auf dem goldenen Thron saß. Das hat er in der Lebensangst gedichtet, als er ein Jahr lang wie ein Floh in der Wüste Juda versuchte, sein Leben zu retten. Als Saul hinter ihm her war, als er um Kopf und Kragen ging. Der Herr führt mich. Das kann man nur stammelnd glauben, sehen kann man es nimmer. Wissen im Rückblick oft noch sehen und sagen, ja, so hat der Herr mich geführt. Erkennt, dass der Herr die Seinen wunderbar führt. Psalm 4, Vers 4. Wir erzählen den Kindern so gern die Josefsgeschichte. So hat's noch nie einer von ihnen durchmachen müssen wie der Josef. Dass er von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft wurde. Nein, das hat keiner von ihnen durchgemacht. Auch wenn sie schikaniert wurden im Geschwisterkreis. Das ist ein unerschöpfliches Thema. Man sollte auch nicht immer zu viel in den alten Wunden lecken und an der Bitterkeit. Und dann ist ihm nochmal so gemein gegangen, im Haus vom Potiphar mit der Frau, weil er so klar seine Reinheit lebt. Und dieses Luder, diese Frau Potiphar, die lügt da, wie gedruckt und vor dem Gericht. Und der Josef wandert ins Gefängnis und er heißt bloß, aber der Herr war mit ihm. Was soll denn ein Gefängnis schaden können, wenn der Herr da ist? Und alles, was er tat, dazu gab der Herr Glück. Das brauchen Sie. Jetzt möchte ich Sie einfach bitten, stellen Sie heute Ihr Leben unter die Führung des Herrn und sagen, ich will das so machen. Ich verstehe viel in meinem Leben nicht, aber ich will es unter die Führung Gottes stellen. Ich will nicht mehr Wunden lecken. Wissen Sie, Selbstmitleid ist eine ganz böse Sünde. Das hindert uns für alle Aufgaben, die der Herr vor uns vorhat. Wir müssen es loslegen und nicht sagen, Herr, nimm mir mein Selbstmitleid weg, sondern Herr, ich bekenne mein Selbstmitleid, das ist nicht recht, ich habe es nicht verdient. Du hast mir so viel Gutes, wo ich sehe es bloß nicht. Ich will doch deine Güte erkennen. Ach, wir müssen vom Wüstenzug des Volkes Israel reden, wie Gott sein Volk geführt hat, warum er es gerade erst aus Ägypten holen konnte, warum sie da durch mussten, durch diese Fronherrschaft der Ägypter, warum sie das alles aushalten mussten, die Plagen mit den Ägyptern zusammen und dann durch die Wüste, warum das Bitterwasser da war. Sie kennen das ja alles, damit Gott sagen kann, ich habe dich getragen wie auf Adlersflügeln. Also hoffentlich merken Sie das nicht erst im Alter, aber es gibt ja viele jammernde Alte, die es auch dann noch nicht sehen, wie wunderbar die Lebensführung Gottes war, wunderbar, wie er mich geführt hat. Im Psalm 106 heißt es, er führte uns durch Tiefen wie durch trockenes Land. Es waren Abgründe wie Sümpfe, es waren unüberquerbare Täler, und dann hat uns Gott eben hindurchgeführt. Es war seine Wundermacht. Ich erinnere mich noch, wie mein Schwiegervater an dieser letzten Wegstrecke stand. Geistreicher Mann, großer Mann mit großem Einfluss und großem Wissen und Doktor und allem gehabt. Und dann plötzlich kam die Krankheit und man weiß, jetzt können die Ärzte nichts mehr machen. Und dann hat er immer dieses Lied zitiert, wie du mich führst, so will ich gehen, ohne alles Eigenwählen. Ja, Jesus, jetzt ist von dir das irgendwie in deiner Regie. Ich möchte gar nicht dir ins Steuerrad hineingreifen und das nach rechts und links ziehen, sondern mach du es jetzt, wie du willst. Und dann sagen wir das ja so oft mit diesem Lied auch, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Auch durch die Nacht. Aber jetzt will ich es Ihnen zeigen an diesem Abia, wie das ist, mit der Führung Gottes. Vielleicht ist das gut, an biblischen Beispielen das zu studieren. Und zunächst muss ich sagen, der Abia war ein unwürdiger Mann der Führung Gottes. Er war ein gottloser Mann. Sicher, er gehörte zum Volk Gottes. Man kann das ja so in einer Zwitterhaltung. Man kann ein frommes Leben führen. Er gehörte ja als König von Israel dazu. Aber auf der anderen Seite heißt es, er wandelte in den Sünden seines Vaters. Und was das war massive Sünde. Da waren die Tempelhurer, da wurden die Ascheren aufgestellt und diese Götzenbildnisse. Und der Abia als König hat gesagt, ja, das ist mein Leben, ich bin ja in der Tradition, wie mein Vater auch, da muss ich eben mitmachen. Wir leben schließlich in der Welt und da kann man sich seinen Platz nicht aussuchen. Mir ist das heute Morgen zunächst einmal ganz wichtig, dass auch dieser sündige, ungehorsame, gottlose Abia die Führung Gottes überwältigend erlebt. Also, das können Sie heute Morgen als Missverständnis dann nehmen und sagen, dann kann ich ja drauf lossündigen und ist gar nicht so wichtig und Gott... Da wäre genau alles auf den Kopf gestellt. Das werden wir nachher noch sehen. Aber es geht bei der Führung Gottes gar nicht um meine Würde. Wenn Gott sagen würde, nur wenn du treu bist und wenn du liebst, er könnte mich gar nicht führen. Und wenn Sie die Bibel mal angucken, wo das Leute erfahren haben, da war so ein Jakob. War ja schon hart, wie er seinen Vater belogen hat. Und wie die Mutter da die Pläne gesponnen hat, da sieht man alles von dieser schrecklichen Familiensituation. Es gibt ja furchtbare Dinge, oft auch in christlichen Familien. Und trotzdem ist der Herr ihm erschienen und sagt, ich will mit dir sein, wo du hinziehst. Die Führung Gottes, das ist eine ganz wunderbare Einladung für uns heute Morgen. Herr, führe mich! Ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Ein Entschluss, ich möchte meine Lebensplanung ganz unter den Herrn stellen. Der soll selber sagen, was richtig ist. Der soll sagen, ich bete oft, Herr, ich weiß nicht, was gut ist, aber du kannst Hindernisse aufbauen. Führe mich wie einen blinden Gaul. Und du musst wirklich deinen Willen jetzt machen, damit es recht wird und damit es gut wird. Im Königsbuch, im 1. Könige 15, da wird schon dieser Abia beschrieben und da wird ganz kurz nur die Geschichte dargestellt. Und da heißt es gleich sehr schnell, er wandelte in allen Sünden seines Vaters. 1. Könige 15, Vers 3, für die, wo eine Bibel da haben. Sie wissen doch, dass ich immer erzähle, dass überall in der dritten Welt, wo ich bin, ich kenne kein Land in der dritten Welt, wo nicht in der Gemeinde jeder eine Bibel dabei hat. Dabei ist dort ganz schwierig, eine Bibel zu besitzen. Aber ich finde dieses Misstrauen gegen die Prediger ganz wichtig. Wir wollen nicht den Prediger hören, sondern wir wollen das Wort Gottes am Ende haben. Und dem wollen wir folgen. 1. Könige 15, Vers 3. Er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn. Und das heißt dann, er reizte Gott mehr als alle anderen, dieser Abia. Und trotzdem erlebt er die Führung Gottes. Das soll Sie heute Morgen anspornen, dass Sie sagen, ganz egal, wie es bei mir durcheinander ist in meinem Leben, wo ich den Herrn enttäuscht habe, ich will es Ihnen jetzt wieder beim Wort nehmen und mich auf den Herrn verlassen. So hat es dort Abia gemacht in einer ganz schwierigen Stunde, als die Feinde über ihn herfielen. Als es wirklich um sein Leben ging, als er wusste, ich bin ein verlorener Mann. Das gibt ja so Stunden. Wissen Sie, wenn wir ins Krankenhaus kommen Oder wenn plötzlich wirtschaftliche Misserfolg uns heimsucht. Oder wenn wir nicht mehr weiter wissen, in Krisenlagen. Unser Gott ist so voller Güte und Erbarmen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir Menschen würden sagen, das muss doch zum Missbrauch reizen. Unser Herr ist so unendlich voll Barmherzigkeit, dass es die Leute, die mit seiner Gnade Schindluder treiben, dennoch erfahren dürfen, dazu gehöre ich. Wie oft habe ich mit der Gnade Gottes Schindluder getrieben? Wenn man das in seinem Leben so oft gehört hat und dann immer wieder Gottes Willen und sein Gebot gesündigt hat. Warum hat denn Gott auch diesen Abia das noch einmal spüren lassen? Das ist ja jetzt ganz wichtig. Wozu führt denn Gott? Weil Gott eine Heilsgeschichte hat. Wissen Sie, warum führt Gott sie? Weil Gott durch sie sein Heil verkündigen lässt. Weil Gott will, dass durch ihr Leben sein Licht hineinleuchtet in Dunkelheit der Welt. Darum führt Gott sie. Es hat einen ganz großen Sinn und ein Ziel, weil er will doch in dieser Welt sein Reich bauen, in der verborgenen Weise durch sie soll doch in ihrer Familie, gerade, sie sagen, ich lebe in einer ganz gottlosen Familie, gerade deshalb führt sie der Herr, damit sie dort etwas von der Gegenwart Gottes vermitteln können. Manche verstehen die Führung Gottes nur so als ein Selbstzweck, na toll, ist wieder super gelaufen und Gott hat mich wieder rausgeholt und das war alles gut, nein. Damit mein Leben eine Spur des Reiches Gottes hinterlässt. Da heißt bei dem König Abia, der Herr hatte ihm eine Leuchte in Jerusalem versprochen. Sollte doch in diesem gottlosen Jerusalem etwas aufleuchten von der Herrlichkeit Gottes. Und gerade darum hatte Gott die Hoffnung nicht aufgegeben. Und nachdem der Abia ein treuloser Kerl war und mit Gott spielte und er den Herrn reizte, hat Gott gesagt, aber dann vielleicht sein Sohn, um Davids Willen, um Davids Willen. Wissen Sie, Gott macht so viel um der Väter Willen und der Mütter Willen, die uns im Glauben vorangegangen sind. So war es auch bei dem Abia. Die Führung Gottes hängt nicht von deiner Glaubenstreue ab und hängt nicht von deinem Gehorsam ab und nicht von deiner vermeintlichen Sündlosigkeit und Reinheit. Sondern so wie Gott seine Leute immer erwählt hat, hat er sie immer gerufen und geholt. Wie stand ein Mose in der Wüste da, barfuß auf dem Sinai. Ich bin der Herr, dein Gott. So begreifen wir die Führung Gottes. Herr, jetzt kann ich mich dir nur verschreiben und dir ausliefern. Führe mich und nimm mich an deiner Hand. Ein Gideon, der Herr mit uns, ach was, ich sehe doch gar nichts. Und der Herr sagt, an dich habe ich erwählt. Wissen Sie, dass der Herr sie will? Das ist seine Berufung. Er hat was vor mit ihrem Leben. Mit ihrer beschränkten Kraft. Und bis ins hohe Alter. Da gibt es in der Bibel nie ein Wort, dass man irgendwo in einem Ruhestand ist. Gar nie. Und wenn Sie im Altenheim sind, Sie haben einen ganz wichtigen Auftrag. Und da hat Gott mit Ihnen noch ganz viel vor. Gerade weil vielleicht niemand Besuche macht. Und dann braucht er Sie dort. Gott hat ganz viel vor durch Ihr Leben, wenn er Sie in schwierige Umstände hineinstellt. Auch mit den Gebrechen, die Sie tragen. Wie können Sie es den anderen bezeugen, als nur so gerade so, wie der Herr Sie geführt hat? Wunderbar. Die völlig unverdiente Führung, die Gnade Gottes im Leben von Abia. Jetzt muss ich etwas anderes Ihnen noch zeigen. Also die völlig unverdiente Führung Gottes war mein erster Punkt. Und das nächste, was ich Ihnen zeigen will, wie absolut verlässlich Gottes Treue ist. Absolut verlässlich. Also wir würden da ja immer wieder sagen, so machen wir es bei unseren Kindern, sagen, wenn du dich bewährst, dann kannst du dich drauf verlassen. Oder wenn du es mir versprichst und dein Wort nicht brichst, sagt Gott nie. Gott kennt doch unser wankelmütiges Herz. Und der Abia, der ruft zu Gott in seiner großen Not, als die Feinde über ihn herfielen. Es war schlimm, Kriegsgeschrei. Und er schrie zum Herrn, die Männer von Juda blieben unverzagt, denn sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Sehr interessant, wenn man das bei uns noch einmal verfolgt. Sie kennen das ja auch, wie das war im Kriegsgefangenenlager. Die Älteren haben es immer wieder erzählt, in den Hungerjahren, als man in der Not war, wie man zum Herrn geschrien hat. Und das gilt. Obwohl das natürlich eine makabre Geschichte ist, wenn man den Herrn nur in der Not anruft. Aber ich will es Ihnen heute verkündigen. Gerade da, wo Sie in unlösbaren Nöten sind, weiß noch, wie die ersten Schritte bewusst im Glauben getan hat, das war in der Schule, in den Nöten der Klassenarbeit, und der Herr hat gehört. Völlig unwürdig, mit allem Schmutz und Untreue, und der Herr hat gehört. Was ganz Wunderbares. Rufe mich an in der Not, so will ich dir hören und du sollst mich preisen. Sie dürfen Gottes Güte herrlich erfahren. Und sie verließen sich auf den Herrn. In der Bibel ist das Wort Herr ein ganz großes Wort. Wir gebrauchen das Wort Herr ja mit allen anderen Bedeutungen noch, wie wir da zum Mr. Sohn so sagen, der Herr Sohn, so in der Nachbarschaft. Nein, in der Bibel ist das Wort Herr, man kann es nicht mehr ändern, aber das ist bewusst wissen. Herr, das ist die absolute Autorität. Und die Juden im alten Israel haben das ja immer gelesen, der Herr, um diesen heiligsten Gottesnamen nicht aussprechen zu müssen. Der Gott, der sich offenbart in Güte und Barmherzigkeit, in Gericht und Gnade. Und Herr, das ist der wunderbare Jesus-Name. Herr, da kann man kommen in jeder Lage. Und der enttäuscht nie, sie verließen sich drauf. Und das dürfen wir anderen sagen. Noch einmal, auch wenn sie ganz unwürdig sind, auch wenn sie sonst gar nicht nach Gott gefragt, dann rufe ihn an. Ich habe oft erlebt, bei den Konfirmanden ist das ja, da kommen ja viele aus ganz gottlosen Häusern, war ich immer wieder beeindruckt, wie so junge Leute, die gar nicht viel vom Evangelium begriffen haben, oft überwältigend die Macht von Jesus erlebt haben. Da geht der Herr noch einen besonderen Schritt entgegen. Auch bei den Heidenvölkern, bei den Bekehrungen der Heidenvölkern, dass Gott durch eine ganz besondere Erfahrung seiner Macht sie zu sich zieht, weil sie zu ihm geschrien haben und nun erleben sie, er ist wirklich der Herr. Er hat das Sagen, nicht die Dinge, die uns ängstigen. Da erlebt man Wunder über Wunder. Obwohl nachher uns der Herr auch seine Kreuzeswege führt und uns viele Wunder versagt. Natürlich. Dass er uns im Leiden seine Nähe erfahren lässt und im Sterben. Aber das ist wunderbar, dass es absolut verlässlich ist. Das kann nie enttäuschen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und die wunderbare Führung, die selbst dieser Abia erlebt, sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und da wussten sie genau, das war doch beim Abraham so. Und beim Jakob und beim David war das so. Und genau so will ich es nun wieder haben und erleben. Aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt noch. Das ist wichtig. Man kann die Führung Gottes, sein Eingreifen, seine Nähe wunderbar erfahren, wundersam und wunderbar, und doch unbrauchbar sein. Darum habe ich den Abia ausgewählt. Also ich habe schon früher irgendwann bei der Bibellese mir das Wort einmal angestrichen. Das ist ja gut, weil so ein schönes Wort ist. Die Männer von Juda blieben unverzagt, denn sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Ach, so will ich glauben können. Aber dann bin ich aufgeschreckt, dieser Abia wurde am Ende als unbrauchbar verworfen. Das heißt zwar, Abia wurde mächtig und er nahm 14 Frauen und zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Und dann bricht's ab. Mehr kann man von ihm nimmer sagen. War außerordentlich fruchtbar, aber wenn das Ziel des Lebens ist, nein, das war's von Gott her ganz bestimmt nicht. Was war denn das Ziel von Gott? Warum hat ihn denn Gott diese Wunder erfahren lassen? Wissen Sie wozu? Dass er ein Diener Gottes wird und dass er die ganze Not bei all den Kindern Davids, sie suchen nur die Macht. Sie suchen nur den Reichtum. Das haben Sie genau den Punkt, warum Gott heute uns durch solche dürren Zeiten gehen lässt. Wir haben ja um uns her diesen einmaligen Aufbruch des Glaubens, dass beim VfB wieder der Kakao ist, der wieder brennt von seinem Jesuszeugen, Südamerikaner. Mensch, und dann sind die Kameruner und die koreanischen Fußballspieler. Und bei uns alles trägt. Bis hinein in die Gemeinden sterben Bibelstunden ab, die Hauskreise sind so schwach. Warum? Weil es uns nur um Geld, nur um Macht und nur um Gesundheit geht. Wie viel Glaubensnöte drehen sich nur um die Frage, heilt mich Gott? Das ist doch nicht die Frage, die Gott stellt nach einem gesunden Körper, wenn man ein bisschen der Bibel... Herz! Ungeteilt beim Herrn hat. Ich will dich über alle Dinge lieben, mein Herr. Das ist das Ziel der Führung Gottes. Darum hat er ihnen so viel Gutes erwiesen. Er will die Hingabe im Gehorsam. Herr, führe mich, wie du willst, gebrauche mich. Es bleibt jetzt nicht die Zeit, dass wir viel erzählen von Menschen. Wissen Sie, wenn wir heute sagen, da hat Gott Menschen gebraucht in seiner Mission oder sowas, ja immer merkwürdigerweise nur, dass die größte evangelische Kirche in Kenia heute ist Anfang 1900 begonnen worden von einem Mann, der nur wenige Monate in Ostafrika wirken konnte, dann der Herr heimgenommen. In diesem Grab von Livingston niedergekniet, wo steht, ich habe noch andere Schafe vom Hause Israels, die muss ich auch noch herführen, hat er gesagt, Herr, gebrauche mich. Nachdem er erlebt hat, dass sein Bruder im Missionsdienst umkam. Herr, gebrauche mich, gebrauche du mich. Ich will dir zur Verfügung stehen, kommandiere über mich. Das ist das, was Gott sucht. Er will sie segnen, er will ihnen nichts vom Leben wegnehmen. Sie werden am Ende sagen, wir haben nie Mangel gehabt und es war ungeheuer schön, aber er will zuerst unser Herz haben. Und das war die Not dieses Abia, dass er es nicht so begriffen hat. Und wie kann ich denn das machen, dass ich sein Wort lieb habe? Ich freue mich so an diesem Bibelheim-Felsengrund. Und ich will allen danken, die dieses Werk möglich machen, auch mit ihren Gaben, weil das ist das Allerwichtigste, dass ich sein Wort habe. Ja, dann kann ich nicht irre gehen. Halte fest an dem Wort, weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Oder im Psalm 119 heißt, lass meinen Gang in deinem Wort gewiss sein. Da wird man gestärkt, da hat man Hilfe, da trifft man andere und weiß wieder, jetzt bin ich auf dem Weg, wo Gott mich gebrauchen kann. Und auch wenn ich nichts verstehe, auch wenn von mir ein dunkler Wegabschnitt geht, ich habe wieder den Zuspruch bekommen und weiß, der Herr führt mich. Gott hat noch ganz große Pläne vor, auch in unserer Zeit, davon bin ich überzeugt. Ich habe so viele treue Jesusleute getroffen, die hat Gott in ihrem Platz gesegnet, in ihrem Beruf, in ihrem Haus, durch die Worte, die sie gesprochen haben. Das ist Gottes große Macht. Und jetzt Sie, liebe Schwestern und Brüder, Sie werden von Gott jetzt gebraucht. Wissen Sie, dazu führt er Sie. Es geht gar nicht mehr um die vielen Wünsche, die wir da aussprechen, sondern lass dich von ihm führen. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Aber da war es zunächst einmal wichtig, dass ich mich von ganzem Herzen an ihn binde. Das sucht Gott. So schön in der Jakobsgeschichte, eine Geschichte der Führung Gottes. Was hat er denn am Ende gemacht, als er seinen Bruder Esau wieder traf? Da hat er in der Nacht mit dem Engel gerungen, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Denn Herr, wenn nur Segen rauskommt. Wir sind reich beschenkt, wir haben 21 Enkel. Aber oft macht mir das schlaflose Nächte. Herr, lass doch keins von denen verloren. Und wenn ich noch ein bisschen leben kann, Herr, dann benütze mich doch dazu. Meine Frau und mich, benütze uns doch dazu. Und dann die Bewohner, wo wir leben. Ich lebe in einem Stadtteil, wo 60% Ausländer wohnen. Herr, gebrauche mich doch, wo ich bin. Das sind doch deine Führungen, dass du mich da hingeführt hast. Jetzt will ich doch für dich brauchbar sein. Die Menschen, die nicht begehen. Ich lasse dich nicht los. Du segnest mich denn. Es geht gar nicht so sehr um unsere Wünsche. Ja, es gibt immer wieder Christen, die können richtig skrupelhaft werden. Soll ich den Weg wählen? Soll ich den Weg gehen? Ach, wissen Sie, ist ganz egal. Gehen Sie einfach fröhlich weiter, unbekümmert. Zerbrechen Sie nicht Ihren Kopf, sondern sagen Sie ganz gleich, wo ich gehe. Es ist nicht wichtig, was ich verdiene und nicht wichtig, ob ich es äußerlich für gut finde. Aber Herr, ich möchte nur eines, dass diesen Weg, den ich gehe, dass du, dass es dein Weg ist. Sonst maure ihn zu. Ich will doch gebraucht werden von dir als Zeuge, dass etwas herauskommt zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Lass Sie mich schließen mit einer Geschichte. Äthiopien war ja von früh her immer das Land, wo ja schon von den Anfängen der Mission her Samuel Gobba, der Vater der Dora Rappard, hat schon die Idee gehabt, dort Mission zu treiben, hat jahrelang sich dort aufgehalten unter ganz großen Nöten. Es war immer, Äthiopien war immer zu. Der Evangelist Louis Harms hat ein Schiff bauen lassen, die Kandake, und die durften nicht landen in Äthiopien. 1928 ist einem amerikanischen Missionsarzt gelungen, durch einen reinen Zufall, da war ein Gouverneur, in der Nacht hat er in der Nähe, er kam da, hat ein kurzes Trip durch Äthiopien machen dürfen, und da ist ein Käfer ins Ohr gekrochen, dem Gouverneur, und der hat gesagt, das ist ein Arzt, schnell kommen, mein ganzes Gehirn ist aufgebohrt und so. Der hat gesagt, es war eine ganz harmlose Geschichte, ich habe die Pinzette genommen und habe das Insekt rausgeholt aus dem Ohr. Aber der Gouverneur war ihm zeitlebens dankbar, wurde später der Kaiser von Äthiopien. Und war auf einmal, das Insekt im Ohr war der Anlass, dass Mission in Äthiopien getrieben wurde. Und dieser Dr. Lembi hat gleich gesagt, ich muss in den Süden, da sind die vielen animistischen Stämme. Und hat die Genehmigung bekommen für eine große Expedition mit 100 Tieren. Und er hat einen Führer mitgenommen, einen landeskundlicher Führer, und er hat sie den falschen Weg geführt. Sie haben immer darauf hingewiesen, du führst uns den falschen Weg, das ist nicht die Richtung, ich habe da einen Kompass. Das hat doch das richtig. Und dann kamen sie nach Sodo. Und dort brach die Erweckung aus. Und dort entstand die größte bibeltreue Kirche, die größte evangelische Kirche von Äthiopien mit vielen Millionen heute, die ganz schnell wächst, Bibel gegründet, konservativ ist. Also, wie das Gott tut oft, auf Wegen, die wir nicht verstehen. Das heißt doch, wir brauchen uns doch darüber nicht den Kopf zerbrechen, aber darüber brauchen wir uns das Herz zerbrechen, dass wir ganz ihn lieb haben, nur noch ihn lieb haben. Und das ist wichtiger als alles andere in der Führung. Dass wir gehorsam Ja sagen zu seinen Wegen, den Platz annehmen, wo wir sind. Herr, ich habe das nicht gewollt, aber ich sage Ja dazu ab heute. Und ich will die Segenslinie gehen. Auch wenn ich es erst in der Ewigkeit verstehe, warum du so geführt hast. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns führst, dass du deine Herrlichkeit hineinlegst in diese irdische Welt, in uns alte Menschen, wo doch unser Fleisch schon zerbricht, und in die jungen Menschen, die noch voller sprühender Lebenskraft sind. Du hast so viel vor. Wir wollen deine wundersamen und wunderbaren Lebensführungen entdecken. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir nicht abirren von deinem Wort, dass wir bei dir bleiben, dass wir uns heute nicht anstecken lassen von dieser Sucht nach Geld und Wohlleben, dass wir nicht um ein Linsengericht unsere Berufung verkaufen, um ein paar Silberlinge den Segen verlieren. Herr, hilf uns, dass unser Leben von dir benutzt wird, dass du deine Herrlichkeit offenbar machen kannst, dass Menschen zum Glauben kommen. Und da bitten wir jetzt für alle Familienangehörigen, für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, die in unserer Nähe wohnen, für die Gemeinden, aus denen wir kommen. Gib du neues Leben und gebrauche uns dazu. Amen.